Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen zu unserem zweiten elektronischen Gottesdienst hier im neuen Jahr. Es ist ein bisschen schade, dass wir nicht zusammen sein dürfen, so wie wir das möchten. Aber immerhin, so können wir doch verbunden sein miteinander. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute miteinander einmal, ich möchte fast sagen, durch die Bibel spazieren. Von ganz von Anfang bis zur Offenbarung hin. Und würde gerne das Thema nennen, das Göttliche muss. Oder auch als Frage, musste das sein? Wir haben gerade gesungen und uns erinnert an den Tod von Jesus, unserem Herrn, am Kreuz. Damit wir leben können, er ist arm geworden, damit wir reich werden können. Und dass das eine ganz, ganz schwierige Geschichte ist, wenn man sich in sein Leben hinein verdenkt, ist uns einigermaßen klar, denke ich. Und ich denke, dass das Ganze angefangen hat, oder wenn wir ganz nach vorne, ganz an den Anfang der Bibel gehen, da sehen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat, und in einen Garten gesetzt hat, der wunderschön ist, wo alles da war. Alles, was man sich nur irgend denken kann. Und dann ist diese beiden Menschen sind verfallen an diesen teuflischen, an dieser teuflischen Geschichte, den Zweifel, der da gesät war. Der Zweifel, sollte Gott das so gesagt haben, dass ihr davon nicht essen dürft. Und die beiden Menschen sind darauf reingefallen. Und dann habe ich das erste göttliche Muss gesehen. Es musste etwas geschehen. Gott konnte das so nicht auf sich beruhen lassen. Der Mensch ist in Sünde gefallen. Und die Gefahr war die, dass er vielleicht noch von dem Baum des Lebens ist, ewig lebt in diesem sündigen Zustand. Und das konnte nicht sein. Denn aus diesem Grund musste, ein göttliches Muss wieder, was ich ja am Anfang gefunden habe, musste Gott etwas unternehmen. Und so schwer, wie es ihm sicher gefallen ist, die zwei aus dem Garten Eden ja zu vertreiben und zum Schutz einen Engel davor zu stellen. Und als Folge fehlt der unmittelbare Kontakt zu dem lebendigen Gott, der jeden Abend spazieren gegangen ist im Garten mit den beiden. Das Böse hat sich entwickelt, böse Gedanken bis hin zum Brudermord. Es ist unglaublich, dass sowas passieren kann. Der Mensch ist immer, immer weiter in die Gottesferne geraten. Und wenn das sich je ändern sollte, musste Gott was unternehmen. Und im Alten Testament finden wir einiges, was darauf hindeutet, durch die Propheten wurden manche Zeichen gesetzt, wie die Erlösung aussehen kann. Und die Erlösung gipfelt in Johannes 3. Ich will uns bekannte Verse lesen. Erstmal den Vers 16 und den Vers 18 in Johannes 3, die wir ja weitestgehend kennen. Im Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und im Vers 18 steht dazu, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich fand es interessant und schön, dass der Pharisäer Nikodemus sich auf den Weg gemacht hat, nach der Hitze des Tages in der Nacht, und hat sich aufgemacht, ist zu Jesus gegangen und konnte ihm sagen, in der Mehrzahl, er war nicht der Einzige, wir wissen, Lehrer, du bist von Gott gekommen. Aber ich habe da eine Frage. Und hat das so auseinandergesetzt, wir kennen die Geschichte mit der Wiedergeburt. Es muss etwas geschehen. Und das steht im Vers 14 im Johannes 3. Dann lese ich uns noch. Da sagt Jesus zu dem Pharisäer, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Hier ist wieder ein solches göttliches Muss. Es war ja dem Pharisäer Nikodemus bekannt, was passiert war in der Wüste, während der Wüstenwanderung. Das Volk war ungehorsam. Gott schickte eine ganze Menge giftige Schlangen, die das Volk bissen, und viele Menschen mussten sterben. Und schrien sie zu Gott und zu Mose und bete zu Gott, dass hier was anders wird. Und Mose macht das auch. Er hält die Aufgabe von Gott. Er soll eine Schlange bauen. Eine bronzene, eherne Schlange soll er anfertigen und sie auf einen Stab, an einen Stab festmachen. Und dann hat er sie in den Wüstensand gesteckt. So, und dann steckte die Schlange, die bronzene Schlange, ob sie noch geglänzt hat im Sonnenlicht, weiß ich nicht. Aber weithin sichtbar war sie schon. Und die Lösung des Falls war, dass jeder, der gebissen wurde, dorthin guckt zu der Schlange, am Leben bleibt. So, und jeden, dem das albern vorkam, was soll das oder so, ja, da hat sich entschieden, sterben zu müssen. Und das Geschehen greift der Herr Jesus also in der Nacht mit dem Nikodemus auf und erklärt ihm, dass der Sohn des Menschen genauso wie damals das Vorbild dieser Schlange an einer Stange zwischen Himmel und Erde hängend am Kreuz verbluten muss. Davon haben wir gerade gesungen und uns erinnert. Und jeder, der sich dann von dieser Sünde, sag ich mal, gebissen weiß und zu diesem Kreuz hinschaut und das annimmt, wie wir es gelesen haben, darf leben in Ewigkeit, ewiges Leben haben. Und das hat Jesus seinen Jüngern zu Lebzeiten versucht, ihnen zu erklären. Das habe ich gefunden im Lukas-Evangelium. Und wer das zu Hause mal lesen will, Lukas 18, Vers 31 bis 34, hat er das im Gehen oder irgendwie ihnen erklären wollen. Und wir lesen im Lukas 24, Vers 6 bis 8. Zunächst erstmal, als er das ihnen sagen wollte, haben sie gesagt, oder steht geschrieben, sie begriffen das alles nicht. Sie haben das Gesagte nicht verstanden. Und am ersten Wochentag nach seiner Kreuzigung am Grab erscheinen sie, wir wissen jetzt, die Kreuzigung ist dahinter, in Lukas 24 wollte ich uns lesen, die beiden Verse 6 bis 8, oder ja, von Vers 6. Und da wissen wir, sie sind am Kreuz am Grab, das Grab ist offen, es ist jemand da, der sagt, er ist nicht hier, Jesus ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt dran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Sünderhände überliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Auch hier wieder dieses Reden von denen, der das sagt, es musste so sein. Denkt doch dran, wie er zu euch das gesagt hat. Ihr habt es noch nicht verstanden. Ihr habt es irgendwie nicht verinnerlicht. Es musste so sein, dass der Sohn des Menschen in Sünderhände überliefert wird, aber am dritten Tag aufersteht. Und an dem gleichen Tag gehen zwei Jünger enttäuscht zurück in ihr Dorf Emmaus, etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und wenn ich mich in die beiden hineinversetze, kann ich sie so verstehen. So niedergeschlagen gehen sie nach Hause. Alle ihre Hoffnungen auf den Messias, der die römische Fremdherrschaft abschütteln sollte, zerschlagen. Hoffnung hat sich in Luft aufgelöst. Auf Betreiben des obersten jüdischen Gerichts haben ausgerechnet die verhassten Römer ihren Messias Jesus vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. all dein Traum, all deine Hoffnung, all ihr Lebenswunsch dahin. Sie hatten es einfach satt. Und ich kann das so gut verstehen. Wenn man enttäuscht ist, wenn man sich was ausgedacht hat, so könnte es sein. Und dann gehst du nach Hause, enttäuscht. Und das Eigenartige und Wunderbare, dass der Auferstandene irgendwo aus, weiß ich, hinter einem Busch oder einem Hügel oder an der Seitenstraße, gab es da nicht sicher, sich ihnen nähert, den Zweien, und mit ihnen geht und hört, wie sie traurig sind und sich auch noch, ich will mal mit meinen Worten sagen, dumm stellt und sagt, was ist denn, was regt ihr euch so auf? Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist in Jerusalem, sagten die beiden. Und er lässt sie einfach reden. Er lässt einfach sie ihren ganzen Frust, ihre Traurigkeit rausreden. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Und dann erklärt er ihnen die ganze Geschichte. Ich lese uns Vers 26 und 27 in eben dem Lukas 24. Und da hören wir wieder dieses göttliche Muss. Da sagt er zu den Zweien, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen allen die Schriften und das, was ihn betraf. Jesus hat sie erst mal ausreden lassen und dann hat er ihnen verdeutlicht, liebe Leute, es musste so sein. Und das zeigt uns den Gehorsam des Gottessohnes, lässt uns ein klein wenig hineinschauen. Und ich denke, wir haben es schon in den Liedern ein Stück weit besungen, wenn wir uns gedanklich nochmal zurück erinnern an den Garten Gethsemane in dieser Nacht, den brutalen Kreuzestod vor Augen, betet Jesus. Hat drei ganz besondere Freunde mitgenommen. Denen war das alles zu viel. Die sind eingeschlafen, die waren fertig. Und Jesus betet, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Vater, muss das sein? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Und Gott sagt, es muss. Es muss sein. Und Jesus sagt, ja, dann soll dein Wille geschehen. Aber eins finde ich schön. Gott hat seinem Sohn in all der Not, in all der Last, einen Engel gesandt, der ihn stärkt. In dieser Situation. Und ich denke, dass es auch uns passieren kann, dass Gott durchaus in unserem Leben Dinge zulässt, wo wir sagen, muss das sein. Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen. Aber er bleibt an unserer Seite, so wie es David erfahren hat im Psalm 23, auch wenn ich wandere im dunklen Tal oder im Tal des Todes, du bist doch bei mir. So, und nach dem Abendessen mit den beiden Jüngern im Dorf Emmaus erscheint der auferstandene Herr hinter den verschlossenen Türen in Jerusalem bei seinen Jüngern, die sich aus Angst eingeschlossen hatten, und erinnert sie an seine Worte, die er zu ihnen gesagt hatte, als er noch mit ihnen unterwegs war. Die stehen auch im Lukas 24, Vers 44 bis 47. Hier lese ich uns noch. Also Jesus ist hinter verschlossenen Türen bei den Jüngern und er sprach zu ihnen, Vers 44, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann eröffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Er hat es ihnen wieder in Erinnerung gebracht. Liebe Leute, es musste so sein. Öffnet ihnen das Verständnis. Und dann denke ich immer, vielleicht Kann es auch sein, dass wir Bibelworte lesen oder hören, aber irgendwie nicht verstehen. Ja, sie begriffen das Gesagte nicht, beispielsweise. Aber wir dürfen unseren Gott schon bitten, dass er uns das Verständnis schenkt. Und da, wo es ganz nötig ist, wird er uns auch das Verstehen schenken. Und manches wird uns klar werden. Und inzwischen wird Gottes Plan der Menschheit verkündigt bis heute, bis er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Ich blätter mal zum Matthäus-Evangelium ins Kapitel 24. Da sehen wir unseren Herrn Jesus zusammen noch vor seiner Kreuzigung wieder auf dem Ölberg sitzen. Und sie haben die Gelegenheit genutzt, um ihn zu fragen, sag mal, wie ist das denn, wenn du dann wiederkommst? Wie kann man das erkennen? Wann ist denn die Ankunft? Und ich will mal die Verse 6 und 7 lesen in Matthäus 24. Da steht: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nationen erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Aber das ist erst der Anfang der Wehen. Das könnte er ihnen sagen. Wie wird das sein, wenn du wiederkommst? Erschreckt nicht. Es muss so geschehen. Das ist der deutliche Hinweis an uns. Erschreckt nicht, es muss sein. Manche Dinge müssen so laufen. Schon im Alten Testament im Buch Jesaja Kapitel 14, Vers 24 steht, der Herr hat geschworen, fürwahr, wie ich es erwog, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande. Also Gott selbst tritt mit einem ganz besonderen Schwur vor unser Herzen. Er lässt uns einen Blick tun in seine Vorsätze, in seine Planungen. Und dieser große Gott ist unser Vater durch Jesus Christus. Sein Erwägen führt zu Beschlüssen, die auch zustande kommen. Er ist der Planer, er ist der Ausführende. Das dürfen wir wissen. Das darf uns Trost sein. Und was die Welt erschrecken lässt, darf uns Gelassenheit und Ruhe vermitteln. Er ist der uns liebende Vater, der über unser Leben waltet. Und er hat für jeden von uns einen Plan. Was uns heute begegnet, hat praktisch vorher Gott genehmigt. Im Haken dran, ich hab's genehmigt. Ohne meine Genehmigung geschieht gar nichts. Und er weiß, was gut ist für uns. Er will uns führen, er will uns leiten durch frohe oder auch leidvolle Zeiten. Ich lese uns ein Zitat von Wolfgang Kraska, der schreibt in der Zeitschrift Lebenslauf Folgendes. Haben wir in unseren Tagen etwa vergessen, dass Gott die Welt regiert? Wissen wir nicht mehr, dass auf dem Weg Gott zu Gottes neuer Welt vieles noch geschehen muss, was uns nicht gefällt? Siehe Matthäus 24, 6. Haben wir überlesen, dass die Gemeinde Jesu nicht durch äußeres Leid, sondern durch Verführung bedroht ist? Und glauben wir in Wahrheit doch nicht dran, dass Jesus bei uns ist, bis ans Ende der Welt? Oder doch? Dann wird man das an unserem Leben merken, an unserer Distanz zu den Verführern, an unserer Zuversicht und unserem konstruktiven Verhalten. Und wenn es sein muss, auch an unserer Bereitschaft zu leiden. Soweit Wolfgang Kraska. Nur noch mal kurz zurück zum Treffen auf dem Ölberg. Ja, das hatten wir schon gelesen. Weitere Zeichen seiner Wiederkunft nennt Jesus also, es werden Hungersnöte und Erdbeben sein, da und dort. Und alles in der Mehrzahl. Nicht mal da oder mal da, aber viele. Und wie viel Leid und Not gibt es in gedrängter Form in unseren Tagen dadurch, wenn man das sieht, erlebt und hört. Dazu kommen Hungersnöte, Flüchtlingsströme, Seuchen, Umweltverschmutzung, Wirtschaftskrisen, Firmenpleiten. Für den Gründer des Präsident des Missionswerk Gospel of Asia habe ich gelesen, der Inder Johanan, für den sind es deutliche Zeichen der Endzeit. Er sagt, es würde vieles darauf hindeuten, dass die in der Bibel angekündigte Wiederkunft unseres Herrn bevorstehe. Und Christen sollten deshalb ihren Glauben aufopferungsvoll leben und alles tun, um andere Menschen zum Glauben an Jesus zu führen. Die derzeitige Weltsituation ähnelt den Ereignissen, mit denen die Bibel die Endzeit ankündige. Die Heilige Schrift fordere die Christen auf, wenn aber das alles zu geschehen anfängt, dann seht auf, hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Soweit ein kleiner Ausflug in die letzte Zeit. Kommen wir doch noch mal kurz zurück auf das Thema das Göttliche muss. Bei der Suche nach den Bibelstellen, die uns dazu ein Stück weiterbringen, bin ich in der Offenbarung fündig geworden. Nun, die Offenbarung, das ist so ein Buch. Wir haben ja fast alle irgendwie einen besonderen Respekt vor diesem Buch. Aber wenn das letzte Buch der Bibel aktuell ist oder aktueller denn je, dann in unseren Tagen. Und gleich am Anfang finden wir den Grund, warum dieses Buch überhaupt geschrieben ist. Und die schlage ich mal auf, Offenbarung 1, und lese uns mal die ersten drei Verse. Offenbarung 1, da steht Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan und das Wort Gottes in das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Auch hier wieder dieses göttliche Muss. Und dann die Zusage kurz danach, dass die Texte lesen, hören und bewahren, einen besonderen Segen erhalten. Denn die Zeit ist nahe, steht da. Und wir sind deutlich näher als damals, als es geschrieben ist, das Buch. Wir haben es also schwarz auf weiß, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Also Knechte, also das sind doch die, mit denen ein Dienstverhältnis besteht. Ein Dienstverhältnis zum Auferstandenen. Und genau die will er nicht in Unwissenheit lassen darüber, was mit der Menschheit und der Erde noch geschehen muss. Und ich dachte, dass Gott in ähnlicher Weise gesprochen hat mit dem Abraham, bevor er Sodom und Gomorra vernichten wollte. Auch da hat er mit seinem Freund Abraham gesprochen. Wer es nachlesen will, 1. Mose 18, Vers 17. Und hier will der Herr über seinen Apostel Johannes, seinen Knechten, zeigen, was bald geschehen muss. Und zunächst zeigt sich der Herr, der Auferstandene, erstmal dem Johannes selbst. Und diese Schau war derartig gewaltig, dass es den Johannes, der 3 Jahre lang mit diesem Herrn, mit seinem Herrn unterwegs war, dass es ihn praktisch aufs Gesicht gelegt hat. Er liegt mit der Nase in der Erde und ist fix und fertig und erkennt seinen Herrn eigentlich nicht, mit dem er eigentlich hier unterwegs war. Er fällt hin wie tot. In der Offenbarung 1, Vers 17 und 18, ich lese es uns. Als ich ihn sah, schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Siehe, ich war tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn man sich das vorstellt, der Johannes war 3 Jahre mit ihm unterwegs, kannte ihn, wie er eigentlich aussieht. Und das gewaltige Aussehen, wer es mal zu Hause lesen möchte, dann lest einfach das erste Kapitel einmal, wie das war, von Vers 9 ab. Und dann spürst du die Hand deines Herrn auf der Schulter. Johannes, fürchte dich nicht. Ich war tot, ja, aber ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und danach kriegt er gleich den Befehl, schreib auf, was du gesehen hast. Das darf nicht verloren gehen. Schreib das auf. Und deswegen lesen wir es heute noch. Und ein weiteres göttliches Muss fand ich im Kapitel 4, Vers 1. Da schreibt der Johannes hin, nach diesem sah ich und siehe eine geöffnete Tür im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, die wie eine Posaune klang, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Es sieht so aus, als ob das Zeitalter der Gemeinde so langsam zu Ende geht oder hier in dieser Schau zu Ende ist und die Gemeinde sich bereits im Himmel befindet. Und Johannes sieht jetzt eine geöffnete Tür und hört gleichzeitig eine posaunenhafte Stimme, wie auch das jedenfalls gewaltig geklungen haben muss. Die gab ihm schon zuvor den Befehl zum Schreiben, schreib auf. Es ist die Stimme des erhöhten Herrn und Heilandes. Und die fordert ihn auf, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und was sieht er als erstes? Einen Thron. Und darauf saß einer. So steht's da. Im Vers 2. Sieht einen Thron. Vers 2. Der stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Das hat sich derartig in mir eingebrannt, die Erzählung oder die Erklärung von Michael Zimmermann, den sicher einige von euch kennen. Der hat einmal etwas dazu gesagt, nämlich, dass es ein ganz, ganz gewaltiger Trost für uns sein darf, dass da einer sitzt auf dem Thron. So ein Thron ist schon was ganz Gewaltiges und wenn man es manchmal in Verfilmungen sieht, wie David auf dem Thron sitzt, das ist nicht einfach bloß ein Küchenstuhl. Das sieht schon gewaltig aus. Und auf diesen und so ein Thron, sag ich mal vielleicht im Pergamonmuseum oder so oder wo auch immer, da kann man sich sowas angucken und sagen, meine Güte, die haben was gekonnt, sowas zu bauen. Und da staunt man und geht wieder weiter. Da sitzt aber keiner. Das ist nur das Möbel. Und hier sieht Johannes, dass auf dem Thron einer sitzt. Und das heißt, diese Welt und was immer auf dieser Welt geschieht, ist nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert. Es gibt eine Majestät, in einer für uns unvorstellbaren Macht und Herrlichkeit, die alles in der Hand hält. Gott selbst regiert diese Welt. Haben wir als Jugend mal gesungen. Ein letztes göttliches Muss, wenn wir so von Anfang bis zum Ende der Bibel denken. Die fand ich eingebettet in dem letzten Kapitel 22. Lese ich uns die Verse 6 und 7. Offenbarung 22. Da sagt der Auferstandene auch zum Johannes, der das ja aufschreiben sollte. Er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Klingt so wie ganz am Anfang, nicht? Er will seinen Knechten zeigen, was bald geschehen muss. Und auch die Worte der Weisheit bewahren hat einen Segen, wie wir schon gesehen haben. Ganz klar steht dort, siehe, ich komme bald. Und ich denke, wir haben den berechtigten Eindruck, dass wir in der letzten Zeit leben. Und dieses Wort spricht eben in diese, unsere letzte Zeit. Ich denke, dass wir gut dran tun, unser Leben täglich danach auszurichten und bereit zu sein, wenn diese posaunenhafte Stimme erschallt, die der Johannes damals gehört hat und auch uns ruft, komm hier herauf. Ja, all das Nachdenken über dieses göttliche Muss in dieser Stunde sollte einfach dazu dienen, ein wenig hineinzuschauen in Gottes Plan mit dieser Menschheit, vielleicht ein bisschen was zu verstehen von dem, was schon geschehen ist und warum und was noch geschehen muss. Das soll kein fertiges Bild sein, sondern soll einfach uns zum Nachdenken anregen. Ich möchte schließen mit den beiden letzten, aus dem letzten Buch der Offenbarung mit zwei Versen, den 16 und 21. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Lasst uns noch beten zusammen. Lieber Herr Jesus, wir haben ein wenig versucht zu verstehen, was die Schrift sagt über dich und warum alles so geschehen musste. Tut uns leid, dass wir als Menschen versagt haben, dass wir uns von Gott, dem Schöpfer, abgewandt haben. Und dass kein Machtwort geholfen hätte, sondern du selbst musstest kommen als Kind in diese Welt, in die Hilflosigkeit. Wir haben es gelesen, dass du das nicht als einen Raub geachtet hast, Gott gleich zu sein, hast alles abgegeben, dich zu nichts gemacht, bist gestorben für uns in brutalem Kreuzestod und hast erklärt, dass das sein musste. Ja, wir danken dir, dass das nicht dabei geblieben ist, sondern dass du auferstanden bist und lebst. Du hast dich deinen Jüngern gezeigt, am Grab, wo sie traurig waren, oder später, als sie nach Emmaus gelaufen sind. Du sitzt zur Rechten der Majestät und der Höhe, du hast die Macht. Und wir wissen, dass du auf dem Thron sitzt und dass wir zu dir gehören dürfen. Wir danken dir so sehr, dass jeder, der an dich glaubt, ewiges Leben hat und wünschen uns, dass noch viele Menschen dich so erkennen, dass sie schuldig sind, wie wir auch heute Morgen gelesen haben, dass sie dich brauchen, dich annehmen und zu Gottes Kindern werden. Ja, wir wollen bereit sein, wenn du rufst, und bis dahin tätig sein für dich. Schenk uns dazu Gelingen und deinen Segen. Amen.